Italien, Bella Italia, alles seufzt. Das Land, wo die Zitronen blühen und dann Früchte trägt, so richtige Oschis, ne? Zitronen groß wie Orangen und saftig süß, sodass jeder spontane Biss in eine der knallgelben Früchte einfach nur himmlisch ist. Und dann dazu die Kunst, das Essen, die Lebensart, die Lieder, Amore, Amore, Amore und über allem dieser einmalige Himmel, strahlend hellblau, azzurro. Und wieder Azzurro. Das ist der Titel des neuesten Buches von Stefan Ulrich, Schriftsteller und Journalist. In München bekannt durch einen Spiegel-Bestseller nach dem anderen, zum Beispiel ein Buch über Rom, die ewige Stadt. Ich hatte heute fast unmittelbar vor dieser Sendung Gelegenheit zu einem Gespräch mit Stefan Ulrich über sein neues Buch. Und ich habe ihn als erstes gefragt, mir fiel nämlich auf, dass im Buch Musik eine Rolle spielt. Wissen Sie, so Canzone, Ohrwürmer wie Nel Blu, die Pinto, die Blu von Domenico Modugno. Also ich habe ihn als erstes gefragt von all diesen Liedern, die man so gerne trällert, welches dieser Lieder trällert er, der Autor, denn selbst am liebsten?
Am liebsten singe ich eigentlich, wenn ich so im Auto unterwegs bin und vor mich hin summe und guter Laune bin, tatsächlich Azzurro, das Lied, das auch im Titel des Buches und wieder Azzurro aufscheint. Da steckt für mich alles drin. Einerseits die Farbe des Himmels, die Farbe des Meeres, die Nationalfarbe Italiens, der italienischen Squadra Azzurra, also der verschiedenen Nationalmannschaften. Blau ist ja auch die Farbe der Sehnsucht. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Lied, das melancholisch ist. Das handelt ja von einer Szene eines Mannes, der im Hochsommer in der Stadt zurückgeblieben ist, wo ganz Italien in den Ferien ist, am Meer ist und wo man dann in den Großstädten bei der Hitze und so schon auch mal den Blues bekommen kann. Aber trotzdem finde ich es von der Melodie und auch vom Text her ein Lied, das mir gute Laune macht.
Dann machen Sie uns doch mal gute Laune. Ich hätte Sie das gern mal singen gehört.
Oh je, meine. Wollen Sie das wirklich hören?
Oh ja.
Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo per me. Mi ricordo di non avere più di soste senza di te.
An dieser Stelle erlöse ich und Sie kriegen ganz viel Beifall von mir allein schon für Ihren Mut, Herr Ulrich. Wunderbar.
Ich bin ja nicht im Fernsehen, es fällt im Radio leichter, weil mich keiner sieht dabei.
Sie haben lange in Italien gelebt, gearbeitet, Sie sind intensiv durch das Land gereist. Sie haben bereits mehrfach darüber geschrieben, nun also dieses Buch hier nochmal der Titel und wieder Azzurro. Und der Untertitel lautet Die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens. Gibt es Sie überhaupt die Leichtigkeit in Italien? Ich bin nicht so selten dort und ich suche Sie, aber ich finde Sie nicht sehr oft.
Das ist eine sehr spannende Frage, über die ich mit meinem Verlag, DTV, ausgiebig diskutiert habe. Der Verlag wollte eigentlich gern ursprünglich den Titel Die wunderbare Leichtigkeit Italiens. Und dann habe ich gesagt, es ist mir zu wenig gebrochen, weil Italien für mich schon diese Leichtigkeit auch hat. Ich erzähle Ihnen gleich, warum. Aber auf der anderen Seite, Sie deuten es eben an, ein Land ist mit unglaublich viel Tiefe. Das bekommt man zum Beispiel mit, wenn man moderne italienische Literatur liest. Ich nehme mal ein Beispiel von Amaniti, Io non ho paura, da geht es um die Entführung eines Kindes und ein anderes Kind stößt auf dieses entführte Kind und entdeckt, dass der eigene Vater zu den Entführern gehört. Und so gibt es ganz viele moderne italienische Romane, die ausgesprochen abgründig sind, die von dysfunktionalen Familien handeln, von einer gewissen Verzweiflung der Menschen in Süditalien, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Italien hat viele schwere, auch heftige Seiten. Man denke nur an die Naturkatastrophen, an die unglaubliche Staatsverschuldung, die politischen Schwierigkeiten. Aber wenn Sie dann an einem beliebigen Wochenendtag auf eine Piazza irgendwo in Italien gehen, das kann in Trentino sein oben, das kann aber auch in Kalabrien sein, sagen wir mal in der Altstadt von Reggio Calabria, und Sie beobachten, wie die Leute in den kleinen Cafés sitzen und einer kommt vorbei, den sie kennen und sie kommen sofort ins Gespräch und sie rufen sich über den Platz hinzu und daneben spielen die Kinder Fußball und dann kommt die Nonna vorbei und setzt sich neben eine andere Nonna und die fangen an zu stricken und zu häkeln und plaudern. Also diese Selbstverständlichkeit des Umgangs, dieses ausgesprochen Kommunikative im Alltag, dieses sich nicht in die Häuser zurückziehen, sondern sich nach draußen begeben und den Kontakt zu den anderen Menschen suchen, auch noch in den kleinsten Dörfern, die an Abwanderung leiden, auch da. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, das für mich die Leichtigkeit Italien ausmacht und diese andere Sache, die ich zuvor erwähnt habe, die Schwere der Literatur, die Schwere der Schicksale, die Schwere der Geschichte, die ständige Fremdbeherrschung Italiens, das ist eben dieses Geheimnisvolle, was unter dieser Leichtigkeit liegt und was dazu führt, dass Italien für mich nie banal ist, weil es eben nicht nur die schöne Toskana, die Hügel des Chianti und Giotto und diese Dinge ist, sondern auch diese Tragik hat, die eben aus einer sehr schweren Geschichte folgt.
Nun gibt es für Sie, und da musste ich beim Lesen schlucken, Rom, das Bild von der ewigen Stadt. Sie scheinen Rom sehr zu lieben. Ich gebe zu, ich hasse Rom. Aber ich wiederum liebe Neapel über alles. Mich können Sie in Neapel aussetzen, nicht nur auf dem Vomero, wo Sie, wie Sie im Buch beschreiben, oben schick abseits der Armut gewohnt haben auf Ihrer Reise, sondern mitten im Zentrum an der Modo Beverello meinetwegen, wo noch heute die Drogenhändler und die Prostituierten allerlei Geschlechts arbeiten. Und ich muss es Sie fragen, warum mögen Sie Neapel nicht?
Ich liebe Neapel.
Es klang aber nicht so, als ich das gelesen habe.
Soll ich Ihnen ein Stück vorlesen daraus?
Lesen Sie mir sofort das Stück durch, wo ich kapiere, dass Sie Neapel doch lieben.
Einen Moment. Einen Moment, das muss ich jetzt raus. Spanischen Viertel. Ich lausche dem Lied und wende mich dann wieder dem real existierenden Neapel zu. Dabei bemerke ich, wie sich etwas verwandelt. Ich fühle mich nicht mehr irritiert oder gar bedroht von dem tumultösen Szenario, sondern auf seltsame Weise getragen. So als hätte ich aufgehört, im Meer gegen eine Strömung anzuschwimmen, um mich nun ihr anzuvertrauen. All die Lichter, Geräusche, Farben, Menschen kommen mir jetzt wie eine warme Woge vor, die mich umspült und mitnimmt. Die Mopeds haben ihren Schrecken verloren, denn ich weiß jetzt, dass sie nie näher als 5 Zentimeter an meinem Tisch vorbeigleiten. Die Flüche klingen lustig, neckend. Die Frauen auf ihren Vespas mit den wehenden Haaren erscheinen wie Sphinxen, deren Blick besagt, was kostet die Welt? Ich spüre, dass ich gerade ein weiteres Stück vom Zauber Italiens erhasche. Das Aufgehen im prallen Kosmos des Lebens, das Eintauchen und Mitschwingen in einer Welt, die sich ununterbrochen wandelt wie Proteus. Ein Geheimnis italienischer Lebenskunst scheint es mir zu sein, sich diesem Wirbel der Erscheinungen hinzugeben, ohne darin unterzugehen.
Ich kann mich an diese Stelle im Buch erinnern, weil ich ja wahnsinnig gern essen gehe, den Köchen über die Schulter schaue, was Sie auch machen in Ihrem Buch. Und ich weiß, wie Sie da beschreiben, dass Sie am zweiten Abend schon sozusagen als Familie begrüßt wurden in dieser kleinen Trattoria und es sehr geliebt haben. Aber auch bei diesem Schönen, was Sie vorgestellt haben, eine gewisse Skepsis ist da doch gegen das schon griechische, wie ja die Napos selber sagen, Neapel, doch auch ein bisschen immer noch schwingt das für mich mit. Sie haben mich nicht hundertprozentig überzeugt. Wir werden diesen Streit Rom gegen Neapel jetzt nicht austragen können. Aber ich bleibe mal beim Essen. Sie kochen ja auch gern, wie
Ich
Sie
koche
schreiben,
gerne,
ne?
ja.
Was von all den italienischen Köstlichkeiten kochen Sie denn selbst am liebsten?
Gnocchi alla Siciliana. Finde ich ein sehr interessantes Gericht, weil man Gnocchi normalerweise ja eher mit Norditalien, Piemont oder so verbindet. Ist aber ein sizilianisches Gericht, wo die Gnocchi mit einem Sugo zubereitet werden aus in Olivenöl und vorher mit Zwiebeln und Knoblauch aromatisierten Olivenöl, mit Auberginen, gestückelten Tomaten. Dann kommen Kapern rein, also typisch sizilianische Bestandteile. Dann obendrauf korsischer, in dem Fall, wenn es gibt, sizilianischer Schafskäse, wenn man ihn bekommt, aber sonst tut auch korsischer Schafskäse, gebröckelt und dann noch obendrauf Basilikum. Und das gibt eine wunderbare Farbe, nämlich das Rot der Tomaten, das Weiß des Käses und das Grün des Basilikums. Und ich habe noch keinen erlebt, der das nicht gern gegessen hätte.
Da sind wir bei einem der Geheimnisse der italienischen Küche, behaupte ich. Die Einfachheit macht es und wie auch der Koch in ihrem Buch sagt, das Herz, das immer mit Herz gekocht werden muss.
Das ist auch ein Geheimnis der Attraktion Italiens insgesamt, dass es viele Menschen gibt, die das, was sie tun, und das kann der Busfahrer sein auf der Amalfitana, auf dieser unglaublich gewundenen Küstenstraße, der nach 20 Jahren immer noch mit einer gewissen anarchischen Lust diesen Bus in die Kurven legt.
Wo Menschen wie ich, die Höhenangst haben, sich dann sehr festhalten.
Ich auch, ich habe es.
Das schreiben Sie ja auch von Ihrer Höhenangst, schreiben Sie ja
Ja,
auch.
genau. Also diese Leidenschaft für die Dinge, die man tut, die findet man in Italien relativ oft. Ich habe da auch so einen Begriff entwickelt für mich. Ich nenne die magische Realisten, also Menschen, die einen Traum haben, eine Vision, etwas im Leben erreichen wollen, was vielleicht auf den ersten Blick etwas fantastisch klingt oder unrealistisch. Und die dieses Magische aber dann mit ganz großem Pragmatismus und einer gewissen Sturheit und unglaublichem Einsatz und Leidenschaft dann verwirklichen.
Ich muss auch noch etwas aus Ihrem Buch zitieren. Ist es das, was Italien so verlockend macht, dass hier die Chance größer ist, einen magischen Moment zu erleben, der nicht vergehen soll? Also dieses berühmte Verweile doch, du bist so schön, zum Augenblick zu sagen, hier bin ich im Paradies gelandet. Ist das letztlich die Quintessenz Ihrer Erfahrungen?
Es ist die Folge der Quintessenz. Die Quintessenz, glaube ich, ist, dass es in Italien dem Reisenden, aber ich habe ja auch dort gelebt, auch dem Lebenden, dort Lebenden, leichter fällt, im Augenblick zu leben, weil die Italiener, nicht die Italiener, aber viele Italiener auch relativ stark im Augenblick leben.
Stefan Ulrich, der Autor des Buches Und wieder Azzurro, die geheimnisvolle Leichtigkeit Italiens, gerade bei DTV erschienen. Es ist, damit bei unseren Hörerinnen und Hörern ja auch kein Irrtum aufkommt, kein klassischer Reiseführer, wo Sie mit mir als Leserin, als Leser von Ort zu Ort hasten. Wir kommen an wunderbare Orte, aber vor allem haben wir Begegnungen mit wunderbaren, mit oft sehr mutigen Menschen, die aus dem Nichts ganz viel zaubern. Und es ist vor allem auch ein Buch über Sie selbst. Denn Ausgangspunkt ist ein Gespräch mit Ihrer Familie, wo die Familie sagt, warum bist du eigentlich so Italien verrückt? Und Sie sagen, ich kann es gar nicht sagen. Ich versuche mal, es rauszukriegen. Haben Sie auch mehr über sich erfahren? Sind Sie nach dem Schreiben dieses Buches vielleicht ein bisschen anders geworden, als Sie vorher waren?
Ich hoffe es sehr, weil eine so lange Reise zu machen über mehr als 4000 Kilometer und dann als der gleiche wieder zurückzukommen, das würde ich als gewisses Versagen empfinden. Ja, ich glaube, ich habe noch besser gelernt, als ich es bisher konnte, mich auf das Zufällige des Reisens einzulassen. Einfach weil das Konzept dieses Buchs war. Wir hatten ja, der Verlag und ich, dann auch überlegt, wie geht man diese Reise im Einzelnen an, und dann kamen diese Ideen, eben möglichst auf Autobahn zu verzichten, möglichst morgens noch nicht zu wissen, wo man abends übernachtet, also alles sehr spontan zu machen und der inneren Neigung und eben dem Moment zu folgen, der Eingebung des Moments nachzugehen. Und das habe ich mir für mein weiteres Leben vorgenommen, das einfach viel stärker zu machen, weil ich möchte dieses Spontane, mich auf den Augenblick einlassen, das möchte ich stärker in meinem Leben verwirklichen. Und ich glaube, wenn ich dann an diese Reise zurückdenke und vielleicht auch an das Buch zurückdenke, dann hilft mir das, diesem Vorhaben gerecht zu werden.
Stefan Ulrich, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Klaus.